Hat jeder seine Bibel? Wir sind bei Suchen in der Bibel. Wo ist der Matthäus? Matthäus zum Letzten. Matthäus. Wenn ihr dann seht, dann sehe ich, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich freue mich für alle, die gekommen sind. Und wir machen weiter. Wenn du vielleicht neu bist, ich glaube, da ist niemand neu, aber es könnte sein, dass jemand neu ist. So, wir haben Buße und Bekehrung und Wiedergeburt letztes Mal gehabt. Wir werden heute ganz kurz streifen. Heute ist die Person Jesu dran. Hat jeder so sein Material? Hat jeder?
Lektion 1 gibt es noch.
Wenn einer nicht hat, soll er sich bitte melden. Wir möchten mit dem Gebet beginnen und den Heiland um seinen Segen bitten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns dein Wort lehren willst und dass wir dein Wort verstehen dürfen und können. Und heute Abend geht es um dich, Herr Jesus, als Person. Dich als Erlöser, dich als Retter. Und wir brauchen den Heiligen Geist heute Abend, um Jesus zu verstehen. In der Bibel heißt es, und er wird kommen und mich verklären und mich verherrlichen. Heiliger Geist, komm du und übernimm du diese Lehrstunde, salbe Heidi und gib ihr Weisheit und Gnade zum Reden und uns allen Gnade und Weisheit zum Zuhören. Ich danke dir, Herr, von ganzem Herzen, dass du unter uns bist und dass der Heilige Geist uns jetzt leiten und lehren wird. Amen. Amen. Vielleicht eine ganz kleine technische Sache. Fragen, wenn jemand Fragen hat, wir machen keine Diskussion hier, sondern wenn jemand Fragen hat, aufschreiben und wir werden dann nachher diese Fragen beantworten. Mach irgendwo am Rand so ein Z, einfach eine Frage und dann wollen wir mit Mikrofon auch beantworten. Die Doris wird dann nachher mit dem Mikrofon zu euch kommen und ich werde dann mit einem anderen Mikrofon beantworten, sodass wir auch aufzeichnen können, damit die Generationen nach euch auch diese Fragen beantwortet bekommen. Jetzt darf ich der Heide das übergeben und du kannst jetzt weiter lehren.
Ist das eingeschaltet bei mir? Ja. Machst du mir an? Okay. Wir haben noch 6 Formulare vom letzten Mal. Wer letztes Mal nicht dabei war und jetzt mitmachen möchte noch, der kann noch diese 6 Formulare bekommen. Da kannst du geschwind die Hand hochheben und die Gertrud gibt dir dann noch so ein Formular vom letzten Mal. Ja, okay, ich habe schon gesehen. Okay, wir haben das letzte Mal durchgenommen, etwas, was sehr wichtig ist, der Unterschied praktisch zwischen Bekehrung und der Wiedergeburt. Und dazu gehört dann noch die Predigt. Da hatten wir so einen Zettel, das sind die 12 Schritte zur Erlösung. Und wenn da irgendwas nicht so ganz sicher ist in deinem Leben, wäre es gut, du würdest noch diesen Punkt nachholen, der dir vielleicht fehlt.
Einen Moment, da kam Gott zu mir und sagte, da steht Eigentumsübergabe. Als wenn das ganze Eigentum mir übergeben werden sollte. Nein, das ist nicht, dass es mir übergeben wird, sondern das Eigentum sollte Jesus übergeben werden. Also das Lebensübergabe. Okay, manchmal spricht man so die Sprache Kanaans, Eigentumsübergabe. Aber eigentlich könnt ihr hinschreiben, Lebensübergabe.
Da hatten wir bei der Wiedergeburt, dass zuerst die Grundlage dafür ist zuerst mal, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden starb. Wenn das nicht gewesen wäre, käme es ja auch zu keiner Wiedergeburt und zu keiner Bekehrung. Und dann war das Zweite, es muss mir gepredigt werden oder erzählt werden, ich muss davon hören. Deswegen haben wir auch die Verantwortung, dass wir es weitergeben. Und das Evangelium wird uns gepredigt, also das ist die Predigt. Und das ist noch keine Bekehrung und noch keine Wiedergeburt. Zur Bekehrung kommt dann zuerst mal noch, dass Gott schenkt uns den rettenden Glauben. Der rettende Glaube, es gibt verschiedene Glauben. Es gibt Glauben als Wunder, es gibt den Glauben, wie soll ich sagen, dass ich Gottes Wort glaube, das allgemeine Glauben. Aber das ist der rettende Glaube, dass ich das erfassen kann, dass ich Rettung brauche. Und dann kommt die Annahme der Erlösung durch den Glauben, dass man Gott recht gibt, dass man sich als Sünder erkennt und dass seine Richtung dadurch ändert. Deswegen Bekehrung hat nichts zu tun mit Buße, zu tun mit Weinen, sondern Bekehrung hat zu tun mit dem Willen, ich will ein neues Leben, ich will anders machen, ich will umdrehen. Ich will meine Sünden vor Gott bereuen und um Vergebung bitten. Und das ist dann die Bekehrung. Und dann kommt das Geschenk von Gott, die Wiedergeburt durch die Vergebung der Sünden, durch das Blut Jesu. Dann kommt die Rechtfertigung, das ist die Versöhnung mit Gott, wo alles gerecht gemacht wurde. Und dann das Erlangen der Gotteskindschaft durch die Wirkung des Heiligen Geistes, durch die Adoption hinein in die Familie Gottes und durch das Werden eines Teiles des Leibes Christi. Und unser Teil dann noch ist die Sündenbekenntnis, zum Beispiel vor Menschen oder manchmal vor Gott, manchmal vor Gruppen, je nachdem gegenüber wem wir die Sünde begangen haben. Und dann die Wiedergutmachung, dass ich, soweit ich kann, meine Sache wiedergutmache. Wir hatten den Unterschied gesprochen von Sündenbekenntnis und Wiedergutmachung. Manches kann man nicht wiedergutmachen, aber manches kann man wiedergutmachen. Und als Abschluss dann von dem allen ist dann die Taufe im Wasser als Schritt des Gehorsams und als Abschluss der Bekehrung. Und da hatten wir eine ganz, ganz wichtige Bibelstelle gelernt. Wir hatten sehr viel darüber diskutiert noch. Das war diese Bibelstelle. Markus 16,16. Was in den letzten Worten Jesus selber sagt. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Also was ist die Voraussetzung zum Seligwerden? Und? Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig. Also da ist das nicht ausgeschlossen, das eine vom anderen. Manche wünschen sich das zwar, aber es steht drin, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das ist eine schwierige Bibelstelle, aber leicht zu merken, Markus 16,16. Und vorher hatten wir die drei Gs. Zum Verlorengehen ist man geschaffen worden, man ist gefallen und man ist dann getrennt von Gott durch die Sünde. Das sind die drei Punkte fürs Verlorenwerden. Und es gibt also zwei Schritte, die Voraussetzung sind, um gerettet zu werden. Das ist zu Gott umkehren und Christus den Herrn annehmen. Und warum konnte Jesus für uns als Stellvertreter am Kreuz sterben? Weil er ohne Sünde war. Er war also ganz Mensch, nur ohne Sünde. Und er war ganz Gott. Er konnte beides zusammen tun. Und kann man das wissen, dass man gerettet ist? Sollte man das sogar wissen? Ja, es ist genau wie beim Ehepaar, das kann auch nicht sagen, ich muss jetzt erst noch mal geschwind zum Standesamt laufen und gucken, ob ich verheiratet bin, das weiß ich nicht mehr. Das muss man wissen. Bist du es oder bist du es nicht? Und genauso ist es bei der Erlösung. Es gibt kein Fragezeichen. Wenn du es nicht sicher weißt, dann bist du es nicht. Weil das heißt in einer Bibelstelle, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht oder Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Also von Gott kommt diese Gewissheit, dieser Glaube, dass man gerettet ist. Der kommt dann ins Herz hinein. Das muss man dir dann nicht eintrichtern, sondern das weißt du, ich bin gerettet. Ich muss nicht dauernd Angst haben, dass ich nicht gerettet bin. Und dann, das hatten wir noch gehabt. Und dann hatte ich noch etwas euch erzählt oder versucht beizubringen. Warum muss denn das Böse in die Welt kommen? Das braucht man doch gar nicht. Wenn Gott könnte doch gleich das Böse von Anfang an vernichten und vertilgen, dann hätten wir keine Versuchung. Warum musste das Böse in die Welt kommen? Was ist der Ursprung des Bösen? Warum kam das Böse in die Welt? Wer kann mir das sagen? Ja, wer hat es jetzt gesagt? Die freie Entscheidung. Gott wollte uns nicht zwingen zur Bekehrung. Deswegen ist es für mich persönlich ist es sehr wichtig, dass Gott uns nicht vorherbestimmt hat, du musst die muss gerettet werden, die muss gerettet werden, die lassen wir mal weg, und die, der muss gerettet werden, die muss gerettet werden, den könnte man auch noch retten, den lassen wir mal weg. So hat es Gott nicht gemacht. Er hat uns auch nicht dazu verurteilt, zur Bekehrung. Er hat nicht gesagt, dich brauche ich und dich brauche ich, die trägt keine Brille, die brauche ich nicht, den mit Brille, den brauche ich. Also Gott hat es nicht so gemacht. Sondern er hat es aber vorher schon, das wäre die Vorherbestimmung, dass Gott uns schon bestimmt hat zum ewigen Leben. Das ist dann die Prädestination oder Vorherbestimmung. Und es gibt manche Gemeinden oder manche Kirchen, die glauben an eine strikte Prädestination, also Gott hat uns vorherbestimmt zur Erlösung. Manche glauben das, ich will das euch freistellen, ich sage, ich glaube es nicht. Ich glaube an das Vorherwissen Gottes. Und das ist so, Gott wusste schon im Voraus, dass du dich entscheiden würdest für ihn. Aber er hat dich nicht dazu gezwungen. Es war freiwillig. Und das ist es, was ich persönlich glaube. Und, ja, wer war das?
Du schreibst die Fragen auf, wir beantworten alle Fragen nachher am Schluss. Und dann mit Lautsprecher. Okay, dass alle die Fragen verstehen. Okay?
Ja, aus technischen Gründen müssen wir das leider trennen, dass wir das jetzt nicht immer rumlaufen mit dem Mikrofon. Ja. Und heute haben wir die zweite Lektion. Und die zweite Lektion ist die Lektion über die Person Jesu. Es ist interessant, aber sehr schwierig zum Teil. Und in eurem Schreiben, da steht drin, sehr viel über seine göttliche Natur. Und im Hebräerbrief wird er genannt, in Hebräer 1, Vers 8 und noch in anderen Stellen, er ist Gott. Also die erste leere Stelle, wo ihr da habt, wie nennt ihn der Hebräer 1, Vers 8 den Sohn? Und da könnt ihr nachschlagen. Wenn ihr jetzt die Bibel dabei habt, schlagt mal den Hebräerbrief auf. Und da stelle ich euch noch eine schwierige Frage. Wer hat den Hebräerbrief geschrieben? Warum heißt es nicht der Brief des Paulus an die Hebräer oder der Brief des so und so an die... Warum heißt es dann nur der Hebräerbrief? Weiß das jemand noch, wo wir die 66 Bücher der Bibel durchgemacht haben, habe ich es mal angeschnitten. Wer hat den Hebräerbrief geschrieben? Lauter. Eventuell, aber ich weiß, aber man weiß das nicht so genau. Und zwar deswegen, weil das der Brief an die Hebräer, Hebräer sind ja alle die, wo damals in Israel gewohnt haben, alle die Hebräisch gesprochen haben. Und es steht nicht dran, wer das ist. Und das manche sagen, oder es ist eine Vermutung, was ich jetzt sage, manche sagen, vielleicht hat es eine Frau geschrieben. Und zwar, es heißt Aquila und Priscilla, wird sehr viel erwähnt, aber es wird immer die Priscilla vor dem Aquila genannt. Also sie hat mehr gelehrt, sie war, manchmal ist die Frau mehr gelehrsam, manchmal der Mann, die waren halt so genauso hier, Teppichknüpfer wie der Paulus, die haben ja Paulus auch unterwiesen. Und es könnte sein, dass das die Priscilla geschrieben hat. Und dann wollte man das nicht so in der Bibel haben, dass das eine Frau das geschrieben hat. Aber es muss nicht so sein. Es ist nur so, manche sagen so, könnte es gewesen sein. Der Brief an die Hebräer. Was im Hebräerbrief sehr auffällt, ist, es ist ein Brief, der uns persönlich in der Seelsorge sehr viel hilft. Und zwar, weil es da einfach drin heißt, dass er war gleich wie wir, doch ohne Sünde. Aber er war ein Mensch wie wir. Und in solchen Situationen, wenn es uns mal ganz schwer geht, dann ist es sehr gut zu wissen, dass Jesus so war wie wir. Und dass er alle Situationen, wir haben immer nur eine Situation durchzumachen. Jesus hat alle Situationen schon durchgemacht. Es gibt nichts, was er nicht durchgemacht hätte. Allein schon bei seiner Geburt und allem. Er hat alles durchgemacht, was man durchmachen kann. Und doch war er ohne Sünde und deswegen hat er uns erlöst. Aber manchmal, wir wissen nicht, warum hat Gott so viel zugelassen? Warum ist das auf unser Leben alles so zugelassen? Oder warum ist das und das für uns zugelassen? Und dann überlegt man sich, wir haben in der Bibelschule stundenlang darüber diskutiert, wo war die Seele vom Menschen, bevor wir die Seele wurden, bevor sie von Gott angenommen wurde, bevor wir uns bekehren konnten, wo war die Seele vorher? Da gibt es auch so verschiedene Theorien. Manche sagen, die war schon immer da irgendwo im Himmel und wurde dann in dem Moment, wo sie sich bekehrt hat, rausgebracht auf die Erde. Praktisch so wie ähnlich wie ein Lagerhaus, ein Riesenlagerhaus, wo die Seelen alle drin sind. Haben andere darüber Witze gemacht. Oder die Juden sagen, die Seele vom Menschen kommt erst, wenn er 12 Jahre alt ist. Wenn er also, man sagt doch, da wird der junge Mann, der wird dann noch besonders geweiht. Und also mit 12 Jahren kommt dann die Seele zum Menschen. So sagen wieder manche. Und manche sagen, erst bei der Errettung wird diese Seele dem Menschen beigegeben. Also es ist unwichtig, aber viele Theologen streiten sich darüber, wann die Seele zum Menschen gekommen ist oder wann der Mensch die Seele wurde. So, es gibt da keine klare Aussage in der Bibel darüber. Insofern ist es Gottes Sache. Wir persönlich glauben nicht daran, dass das irgendwann mit 12 Jahren oder mit 20 Jahren oder so geschehen ist. Jetzt nehmen wir mal euer Blatt zur Hand von der Lektion 2. Da haben wir seine göttliche Natur und da stehen mehrere Bibelstellen über den Schöpfer Gott und wie Gott von Anfang an war. Könnte mal jemand vorlesen, Hebräer 1, Vers 10 und jemand Hebräer 1, Vers 8 und jemand Mose 1, Vers 26 und jemand dann diesen Johannes 1, Vers 2 und 3.
Ja. Also jetzt Vers 8, aber von dem Sohn, Psalm 45, 7 und 8, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Vers 10 und Psalm 102, 26 bis 28, du Herr hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk.
Und Johannes 1, Vers 2 und 3.
Dasselbe, also das Wort war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
Also am Anfang war Gott und Gott, da steht nicht so dran. Gott bestand aus drei Personen, Doppelpunkt, und dann kommen die drei aufgelistet. Sondern es kommt mehrmals in der Bibel vor, am Anfang, dass sie sehen, dass sie uns Menschen machen, uns. Also da redet Gott zu den anderen, das heißt zum Heiligen Geist und zu Jesus, redet er, dass sie uns Menschen machen. Oder wo es dann heißt in Hebräer 1, Vers 8, Und der Sohn war Gott. Also auch hier schon ganz klar, dass es Gott war. Also Gott besteht aus diesen drei Personen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und das sind Personen. Am Anfang konnte ich das nicht begreifen. Ich dachte, ich habe das Buch, den Titel gelesen, Guten Morgen, Heiliger Geist. Ich dachte, das ist doch Gotteslästerung, das ist doch ein Sohn Gottes. Der Heilige Geist ist doch Gott. Aber warum sollte man, genauso wie man sagen kann, Guten Morgen, Jesus? Warum sollte man nicht auch sagen können, Guten Morgen, Heiliger Geist? Er ist also auch eine Person. Die Persönlichkeit zum Heiligen Geist, die will man ihm gerne absprechen. Wenn man denkt, alle sind ja Geist. Gott ist Geist, der Sohn ist Geist. Aber er ist genauso eine Persönlichkeit wie der Sohn und genauso wie der Vater. Das ist eine Persönlichkeit. Persönlichkeit ist vielleicht besser zu verstehen wie Person. Erlösung geschieht durch den Sohn, durch den Vater und durch den Heiligen Geist. Und die haben diesen Wunsch der Gemeinschaft nach der Liebe zu den Menschen. Und durch diesen Wunsch des Verlangen nach Liebe zu den Menschen, dadurch entstand dann auch dieses Bedürfnis, die Menschen zu retten. Und Jesus hat sich für diesen Weg entschieden. Und er hat den Vater gebeten, hat ihm gesagt, ich bin bereit, mein Leben zu opfern. Und wir sehen in Johannes 3, Vers 16, das ist die bekannte Stelle, also hat Gott also die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an den Glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also hier geht es jetzt nicht um Glaube und Taufe, hier geht es darum, dass man ihn einfach annimmt, also alle, die an ihn glauben, sollen nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und was war die Motivation Gottes zu diesem Schritt, laut Johannes 3, Vers 16? Was hat Gott bewegt, seinen Sohn herzugeben? Die Liebe. Also da können wir zu Frage 2 die Liebe hinschreiben. Frage 1 war, dass Jesus Gott ist, ein Teil von Gott. Und die Frage 2, die Antwort ist Jesus. Jesus war dieser Grund der Liebe. Wenn wir jetzt uns die Seite umdrehen, wo unsere Fragen nochmal drauf sind, seine menschliche Natur. Und das finden wir in Hebräer 4, Vers 15, diese Antwort, die nächste. Was unterscheidet Jesus in der Versuchung von anderen Menschen? Was unterscheidet Jesus in der Versuchung von anderen Menschen? Ja, das ist die Frage 3.
Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde.
Also in allen Stücken war er versucht. Wir waren nicht in allen Stücken versucht. Oder warst du schon in allen Stücken versucht? Jeder hat sein eigenes Programm, wo er von Gott bekommen hat. Und er war von Geburt ohne Sünde. Er hat also nicht so eine Erbsünde gehabt, wie wir, dass wir von Geburt aus schon Sünder sind. Und es ist, wenn man ein Kind auf die Welt bringt und ein kleines Kind beobachtet, man muss dem nicht die Sünde und das Nein sagen lernen. Das macht es von ganz allein. Diesen Trotzkopf, den hat das Kind schon von ganz allein. Das Kind ist von Geburt aus nicht ohne Sünde. Und jetzt kommt der Auftrag Jesu, das war ein Auftrag von Engeln. Und gleichzeitig auch von Johannes, dem Täufer, kam dieser Auftrag. Und zwar der Auftrag liegt schon in seinem Namen. Er war, wie heißt er, der richtige Name von Gottes Sohn? Er heißt Jesus und Christus. Christus ist der Gesalbte des Herrn. Und Jesus oder Jehoshua oder Yahweh, Jesus ist der Retter. Das liegt also schon in seinem Namen drin. Und könnte mir jemand vorlesen, Matthäus 1, Vers 21 und ein anderer Lukas 2, Vers 11. Lies mal 21.
Wer hat das? So, jetzt gehe ich mal nach hinten.
Und sie wird einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Jesus heißen, denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden.
Also das ist die erste Aufgabe, die Jesus hat. Jesus ist gleich der Retter, denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Das war also seine Aufgabe, war die Errettung des Volkes Gottes. Und die zweite Aufgabe steht dann in Lukas 2, Vers 11.
Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids.
Christus heißt übersetzt ins Deutsche eigentlich der Gesalbte. Und er war der Herr, der Ritter des Hauses Davids. Und die Botschaft wurde übergeben, die er hatte, wurde von Engeln übergeben. Also seinen Auftrag hat er bekommen von Engeln, Jesus. Die haben schon gesungen, in dem Lied am Heiligen Abend singen wir das, Ehre sei Gott in der Höhe, Frieden auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen oder den Menschen, die guten Willen sind, kann man das auch übersetzen. Das heißt, Jesus Christus ist Jesus der Erretter und Christus der Gesalbte des Herrn. Und die Aufgabe, die er noch hat, wird von Johannes dem Täufer am Jordan nochmal genannt, ganz besonders in Lukas 3, Vers 16. Und da ist diese Ausgabe, er wird euch mit Geist und Feuer taufen. Mit Geist taufen, das ist eigentlich verständlich. Also mit Wasser taufen, das ist nicht Jesu Aufgabe. Jeder kann taufen, der wiedergeboren ist. Also wenn dich jemand fragt oder dich jemand bittet um die Taufe, du kannst es jemand anders überlassen, aber du kannst es auch selber machen, wenn du wiedergeboren bist. Aber was ist es mit Geist und Feuer taufen? Und das will ich euch mal als Hausaufgabe aufgeben, bis zum nächsten Mal. Was heißt das mit Feuer taufen? Was ist damit gemeint?
Mit Feuer heißt, Gott macht, also das Gericht, ne? Feuer, das heilige Feuer Gottes soll uns reinigen.
Das ist jetzt deine Auffassung, ist ein Teil von dem. Und ihr überlegt euch mal bis nächstes Mal, was heißt das, mit Feuer taufen, er wird, also das hat Johannes der Täufer gesagt, er wird mit Geist und Feuer taufen. Ja, das... Manche denken ja, in manchen wird gelehrt, das kommt alles nur gut, alles was gut ist, ist nur von Gott. Und was kritisch ist, ist nicht von Gott. Also mit Geist, aber er sagt mit Geist und mit Feuer wird er euch taufen. Bist du schon mal durch so eine Feuertaufe durchgegangen? Also überlegt es euch mal bis nächstes Mal und dann gibt mir mal und dann gibt mir Rückbild. Jetzt machen wir die nächste Seite. Und dann wurde der Herr mit dem Heiligen Geist getauft, nachdem er getauft war mit Wasser. ist es genau vorgeschrieben in der Bibel, dass es die Reihenfolge hat? Oder gibt es auch, dass Gott schon manche mit dem Feuertauf, also mit dem Heiligen Geist tauft, bevor sie in Wasser getauft sind? Ja, das gibt es auch. Gott macht da kein so ein genaues Schema. Und dann wurde Jesus, nachdem er mit dem Heiligen Geist erfüllt war, also erst mit Wasser, dann mit Heiligen Geist, wurde er in die Wüste geführt und vom Satan versucht. Und wir haben da, er wurde auf drei verschiedene Arten, aber dreimal wurde er vom Teufel versucht. Aber es ist keine Vorschrift, dass man dreimal versucht wird vom Teufel. Aber man wird vom, auch wir werden manchmal vom Bösen versucht. Und müssen uns da genauso bewähren wie der Herr Jesus. Und nachdem Jesus diese Versuchungen des Satans verstanden hat, trat dann in der Kraft des Heiligen Geistes seine öffentliche Aufgabe an. Er las die Prophezeiungen vor, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und dann kommen die Sachen, die im Jesaja drin stehen, bei Jesaja 61, Vers 1 bis 2. Und das frage ich mal euch, könnt ihr mal geschwind durchlesen, ihr für euch in eurem Platz, entweder Lukas 4, Vers 18 oder Jesaja 61, Vers 1 bis 2. Und dann sagt mir mal, für was der Herr gesalbt ist. Lies mal durch, jeder für sich alleine.
Vor der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, also zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, die Gefangenen, den Gefangenen Befreiung zu predigen und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagene in die Freiheit zu setzen und dann zu predigen das angenehme Jahr des Herrn.
Das stimmt. Es ist zwar in jedem Kapitel ein bisschen anders beschrieben, ist ja ein paar Mal in der Bibel drin, aber die Menschen, die Jesus damals traf, die haben die gleichen Probleme gehabt wie die Menschen heute. Und deswegen braucht man nicht traurig sein, wenn zum Beispiel jemand, es gibt Leute, die wurden zu einem Volk hingeschickt und hat sich ein einziger nur bekehrt. Aber man war berufen, diesen einen Menschen zu Jesus zu führen. Und es ist mehr wert als alles andere in der Welt. Ich habe mal, es war vor Weihnachten, und ich hab immer sogar ein bisschen meinen Mund vollgenommen, Gott gegenüber, und habe gedacht, Herr, ich will was ganz, ganz Großartiges dieses Jahr für dich machen. Ich will allen Leuten, die in meinem Haus wohnen, denen will ich das Evangelium predigen praktisch. Ich habe mir so vorgestellt, das ginge so einfach, du nimmst dir das vor und dann machst du das. Und das ging, aber das ging nicht so. Die waren zum Teil verreist, die waren gar nicht da. Und das, was ich mir vorgenommen hatte, denen zu schenken, hatte so Kassettchen und so Sachen, Päckchen hingerichtet. Das hat nicht geklappt, da ist was kaputt gegangen dran. Bei dem einen kaputte Sachen verschenkt man nicht. Ja. Also es lief alles schief. Und da habe ich gemerkt, es ist auch Gnade, wenn du einen Menschen zu Jesus führen darfst. Das ist eine Gnade. Das ist nicht etwas, was wir einfach so tun als Nummer 26 oder so, ja. Und ich habe dann jemand helfen können, gerade in der Weihnachtszeit, wo große Schwierigkeiten hatte. Und ich hatte genau das übrig, also wirklich übrig, was die Person gebraucht hat. Das habe ich schon vorher vom Herrn aus versehen. Ich hatte ein Kleid bestellt und es war die falsche Größe. Und es war das gerade da, wo die Frau, die das wirklich gebraucht hat, die das gebraucht hat. Und ich habe dann sehen müssen, dass Gottes schenkt, der schenkt nicht so, wie wir denken, nach unserem Plan, sondern nach seinem Plan. Und so konnte ich dann diese eine Person segnen. Und so war es auch zur Zeit Jesu, es war, ging nicht alles. Jesus war kein Mensch, bei dem alles, der als Mensch wenn er auf dieser Erde war, der das so nach Nummer Schema gearbeitet hat. Er hat ganz individuell, da heißt es bei ihm immer, und als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Oder als das und das erfüllt war, da ist das Nächste dran gekommen. Und wir Menschen sind immer so ungeduldig, wir wollen immer, wenn wir das erfüllt haben, wir denken, wenn wir das alles gemacht haben, und das ist es nicht. Das will der Herr gar nicht von uns. Und darum heißt es mal, als sie dann alle so zusammenkamen und gesegnet wurden und dann Speise vom Himmel bekamen, dann heißt es, dann wollten sie ihn nachher zum Brotkönig machen. Die wollten, dass Jesus jetzt immer für uns sorgt, dass er immer das so und so macht, aber so macht er das nicht immer. Er macht es immer anders. Und wir haben auch schon erlebt, wenn wir manchmal Vorbereitungen getroffen haben, so etwas, wenn wir wussten, das ist in Gottes Wille, dass wir das machen, dann hat er uns auch immer im letzten Moment oft noch geholfen. Ich erinnere mich an eine Frauenstunde, wir hatten vergessen zu sagen, dass die Leute Brotaufstrich und sowas mitbringen sollen. Und dann haben wir alles, was da war, alles bestrichen und eigentlich hatten wir gar nicht so viel da. Aber plötzlich war die ganze Schale voll mit belegten Brötchen. Und als sie dann alle gegessen hatten, und das, ich übertreibe jetzt nicht, es ganz war, und als sie alle gegessen hatten, am Schluss war so viel übrig, dass nachher noch die ganze Gemeinde, die auch nachher kam, dass sie noch zu essen bekam. Und wir waren alle so platt, wie, wo kommt das jetzt her? Es war doch gar nicht genügend da. Aber es war da, weil es in Gottes Wille geschah. Und ich denke, so wird es mal passieren. Manchmal hört man so von Amerikanern, so früher war so der Art der Amerikaner, die haben erzählt, ja, wir haben Goldzähne bekommen oder das ist passiert und das ist passiert. Wir haben gesagt, ach, sowas brauchen wir nicht, so komische Sachen da. Aber ich glaube, die Sachen brauchen wir dann, wenn wir sie wirklich brauchen, dann kriegen wir sie auch. Und dann können auch heute noch Wasser in Wein verwandelt werden. Das ist auch heute noch möglich, wenn wir das wirklich brauchen. Da heißt es dann weiter, der Dienst Jesu bestand in besonderer Weise in vier verschiedenen Aufgaben. Und jetzt lest mal an eurem Platz durch Matthäus 8, Vers 16 und Matthäus 9, Vers 35. Und schreibt mal die vier wichtigsten Aufgaben davon auf.
Wer hat das?
Nicht vorlesen, Johannes, lasst es, dass sie es sollen selber lesen. Nicht vorlesen. Matthäus 8, Vers 16 und Matthäus 9, Vers 35.
Hinschreiben, was du liest. Ja, ja.
Das
heißt, ich schreibe diese Aufgaben, diese vier Aufgaben nieder.
Zusammenfassung von dem, was schon in Jesaja 61, Vers 1 bis 2 steht, die Dinge, für die Jesus gerufen wurde, für die Jesus gekommen war. Das ist nur die vier wichtigsten Gebiete im christlichen Dienst. Ist also, und ich fasse es mal zusammen, bei A wäre es zum Beispiel, die Geister zu vertreiben von den Besessenen durch das Wort Gottes. Bei B wäre es Kranken und Gebrechliche heilen. Bei C wären Lehren in den Synagogen. Und D wäre die Predigt oder das Evangelium vom Reich verkündigen. Das heißt, das sind die Aufgaben, die wir auch als Gläubige haben, so wie Jesus gesagt hat, er ist gekommen. Er ist gekommen, um denen zu helfen, denen zu helfen, denen zu helfen und denen zu helfen. Blinde hat es bei uns nicht so viele mehr und Arme haben wir ja immer bei uns. Und Armut ist nicht das Zeichen des Verlorenseins. Ob du arm bist oder reich bist, das ist in dem Moment egal. Hauptsache, du verglaubst treu zu Gott. Ja, zum Beispiel kannst du in Reihenfolge nehmen, wie du es willst. Also das A ist bei mir, habe ich geschrieben, die Geister auszutreiben. Es kürzt sich ab. B, Kranke zu heilen. C, zu lehren. Und D, zu predigen. Lehren. Predigen und lehren ist was anderes. So, lehren ist etwas zum Verstehen bringen und predigen ist etwas, das Wort Gottes auszuteilen, so mit mächtiger Kraft. Heißt es, seine Predigten waren klar und deutlich. Furcht und Zweifel wichen aus vielen Herzen. Arme und Gelähmte, Blinde, Taube, Stumme, Aussätzige durchströmte die Kraft Gottes, wenn das Wort Jesus an sie erging. Selbst Tote wurden auferweckt. Die Person Jesus sorgt auch dafür, dass wir Ruhe finden und dass wir unsere Bedrückung und Angst ihm abgeben können, dass wir frei werden, glücklich durch die Macht Jesu Christi. Also Jesus Christus schenkt uns Macht, frei und glücklich zu werden. Ohne ihn geht das nicht. Und im Gegensatz dazu, Gegensatz zum Namen Jesu, ist dann der Name Satans. Und Satan wird beschrieben in Johannes 8, Vers 44, das seht ihr hier, und in Johannes 10, Vers 10, als Menschenmörder, als Lügner, als Vater der Lüge. So, das sind die Namen des Satans. Und in den Namen des Satans geschieht nichts Gutes. Aber im Namen Jesu geschieht viel, viel Gutes. Ja. Friede und das dauerhafte Glück kommt durch den Namen Jesus. Und nun können wir auch sagen, in dem Namen Jesus haben wir den Sieg. Er ist kein Menschenmörder, er ist kein Lügner, er ist auch nicht der Vater der Lüge wie der Teufel, wie das seine Namen sind. Darum heißt es auch nachher in Johannes 8, die Wahrheit wird uns frei machen. Denn die Wahrheit bewirkt, dass wir ans Licht kommen. Wenn in deinem Leben etwas ist, was undeutlich ist und du weißt nicht, was ist das Richtige, dann bitte Gott um Wahrheit. Und wenn du die Wahrheit erkennst über irgendeine Sache, hast du Frieden. Und wenn du die Wahrheit nicht erkennst, hast du keinen Frieden. Wenn du Frieden haben willst, musst du warten, bis du die Wahrheit erkannt hast. Und deswegen hab keine Angst vor der Wahrheit. Die Wahrheit macht dich frei. Und das spürst du. Wahrheit ans Licht kommt, bewirkt es etwas. Wenn die Sonne reinscheint in ein Zimmer, das lange nicht geputzt und abgestaubt war, dann siehst du die Wahrheit. Ja. Die Wahrheit, in die wir hineingeführt werden, die schenkt uns Erkenntnis der Sünden und führt uns zum Bekennen der Sünden. Also die Wahrheit bringt alles ans Licht. Und deswegen muss man nicht Angst davor haben, wenn man die Wahrheit in sein Leben kommen sieht. Nochmal einen kleinen Schlenker nach hinten zu diesen Punkten, wie wir Kind Gottes werden. Dazu gehört, hatten wir gesagt, am Schluss die Sündenbekenntnis, die Wiedergutmachung und die Taufe im Wasser. Die Taufe im Wasser Was für eine Bedeutung hat es? Wischt es, nur werden wir nur gereinigt am Körper, oder was für eine Bedeutung hat so eine Taufe im Wasser? Warum ist es so wichtig?
Das Alte wird abgewaschen und dann ist ein neuer Mensch.
Das ist ein Zeichen. Praktisch nicht für dich, ja, sondern du machst es wie ein Theaterspiel. Ein Spiel, wo die himmlische Welt zuguckt und sieht, aha, jetzt haben sie die Lebensübergabe vollzogen, jetzt ist praktisch das abgeschlossen. Wie wenn man so ein Stück Rindvieh den Eigentümer wechselt, da wird reingeführt ins Wasser das Rindvieh und dann wird der Name abgewischt, der bisher drauf stand, und dann kriegt es ein anderes Zeichen drauf, das Tier, und dann darf es wieder raus und dann gehört es jetzt einem anderen Besitzer. Und so ähnlich ist es bei der Wassertaufe. Du wirst reingeführt ins Wasser, du gibst dein Zeugnis vorher ab, da gehört ein Bekenntnis dazu. Man darf dich nicht taufen normalerweise, wenn du nicht bekennst, dass Jesus dein Herr ist. Und dann tauft man dich und dann kommst du raus und du hast einen anderen Besitzer übernommen. Und das finde ich ganz, diese Vorstellung, die ist richtig toll. Und diese Vorstellung, dass zum Beispiel dem anderen muss das Evangelium gepredigt werden. Ohne dass dir das Evangelium gepredigt wird, kannst du nicht gerettet werden. Also hast du nachher die Verantwortung, wieder so ein Prediger zu sein, der es den anderen weitergibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese ganzen Sachen einmal erleben, um wirklich wiedergeboren zu sein und die Wiedergeburt zu erleben. Von euch, dass ihr nochmal findet und wo das geschrieben steht, dass er in allen Stücken versucht war wie wir, aber ohne Sünde. Das steht also im Wort Gottes drin. Und das will ich von euch nochmal haben. Wo steht es? Das haben wir heute durchgenommen. Wo steht das geschrieben, dass er in allen Stücken versucht war wie wir, aber ohne Sünde? So wie wir letztes Mal gemerkt haben, 16 Vers 16. Was war das 16 Vers 16? Was für ein, bitte? Ja, Markus 16 Vers 16. In den letzten Worten Jesus, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und heute lernen wir diesen anderen Vers auswendig, wo es heißt, dass er allenthalben gelitten hat wie wir, in allen Stücken versucht war, aber er war ohne Sünde. Wo steht es? Ja, lies es mal vor. 15. Wo es heißt, er war in allen Stücken versucht, aber er war ohne Sünde. In allen Stücken versucht. Ich habe mir oft das so vorgestellt, es kann doch nicht sein, dass Jesus mit sowas versucht war oder mit sowas, aber er war in allen Stücken versucht. Also, ich dachte immer, da müsste er doch verheiratet gewesen sein oder müsste doch das und das. Aber es heißt, er war in allen Stücken versucht, doch ohne Sünde. Ja? Aber kannst du Johannes noch etwas sagen? Gerade mit dem, er war in allen Stücken versucht, aber ohne Sünde. Kannst du dir das vorstellen? In allen Stücken war er versucht. Okay.
Vielen Dank. Fragen zu Jesus. Wer war er? Was wollte er? Was konnte er? Was konnte er nicht? Okay, erste Frage. Doris, jetzt brauche ich doch deine Mitarbeit. Und ich brauche das Mikrofon.
Alles jetzt auf, also ihr streckt euch. Und dann, er war hier mit der Frage, jetzt guck, wie du da hinkommst. Okay, was war deine Frage?
Warum hat Jesus Tote aufgeweckt?
Warum hat er Jesus? Ja, Jesus hat all diese Dienste getan schon im Vorher, obwohl er noch nicht der Erlöser war. Aber er war der Erlöser. Er kam auf diese Welt, um die Werke Satans zu zerstören. Und Tod war eines dieser Werke Satans, Sterben. Also welchen Tages du essen wirst von dem Baum, des Tages wirst du sterben. Und der Mensch ist in der Zeitraum gestorben, von einem Tag. Keiner ist älter geworden wie 1000 Jahre. Also von diesen ganzen alten Leuten. Und deshalb Jesus kam, um die Toten aufzuwecken. Das war eines der ersten Erlösungswerke, die Jesus tat. Tote gehören dazu. Also alles, was zu der Erlösung gehörte, hat Jesus bereits schon getan, bevor die Erlösung stattfand. So, damit wir wissen, er kann alles. Und das Erste eigentlich, was Jesus getan hat, die erste Erlösung, die Jesus tat, er hat ein Tier erlöst, das zum Tod verurteilt war. Die Eselin, auf die er nachher geritten ist. Irgendeine Frage jetzt noch weiter? Da hinten waren doch, ja, da war noch eine Frage und...
Da steht doch, weil jetzt den Evangelisten Frank, ja, kennst du den noch?
Hier? Wen?
Der im Fernsehen hier...
Ja, gut, hat, ja? Es gibt genug Quatschköpfe.
Ja, der behauptete, dass der Vater, Sohn, Teil der Geist im Zusammenhang nicht in der Bibel vorkommt.
Gut, okay. Es gibt Leute mit der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber wir finden die Dreieinigkeit überall verwurzelt und versteckt. Dumme Leute gibt es überall und die sterben nie aus. Aber wenn jemand vernünftig denkt, Gott hat sich überall versteckt als Trinität, Dreieinigkeit. In jedem Baum, Wurzel, Stamm, Krone. In jedem Ei, das du zum Frühstück nimmst, Eigelb, Eiweiß, Eischale. Du kannst These, Antithese, Synthese, überall siehst du die Dreieinigkeit. Also man muss wirklich dumm sein, um das nicht zu begreifen. Bei der Taufe Jesu sehen wir die Dreieinigkeit wirksam. Jesus steht im Wasser, der Heilige Geist kommt in Form von der Taufe, auf der Taube, und der Vater spricht aus dem Himmel, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Der kann viel erzählen.
Ja, der sagte, das kommt in der Schrift nicht im Zusammenhang vor.
Braucht es nicht, aber wir haben bei der Taufe. Ja. Jesus gibt den Taufbefehl, geht hin in alle Welt und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Klarer kann es nicht mehr kommen. Manche Leute wollen es nicht glauben, deshalb versuchen sie eine Lehre draus zu machen. Und das ist einer davon und verführt die Leute. Und dann zwingt er die Leute, sich nochmals taufen zu lassen, weil alles verkehrt ist, was die Christen gemacht haben. Aber Jesus lehrte. Er hat immer den Vater gefragt, hat ohne den Vater nie was gemacht. Wenn also Jesus, Vater und der Heilige Geist eins wäre, dann hätte er nicht sagen müssen, und er wird einen anderen Tröster senden, der sogar noch besser ist wie ich. Also die Trinität ist in der Bibel und wir müssen nicht auf Quatschköpfe hören. Tut mir leid, aber das ist so. Also man muss solche Programme gar nicht einschalten. Okay, da hinten. Also die Trinität ist fest in der Bibel, Jehovas Zeugen glauben genau das Gleiche. Jehovas Zeugen glauben auch, also dass Jesus Engel des Herrn war. Also das ist nicht möglich zu belegen. Ein Engel des Herrn hat nie Anbetung angenommen, oder wenn das Jesus gewesen wäre. Aber er kann kein Engel des Herrn gewesen sein. Ja, aber wie gesagt, Engel nehmen keine Anbetung an. Ja, okay. Ja, jetzt kommt die Frage da hinten.
Ja, ich wollte noch was dazu sagen zu der Vorherbestimmung.
Vorherbestimmung? Gott.
Da steht in der Schrift das Wort Prognosis und wir kennen das von der Wetterprognose.
Ja.
Also wenn ich eine Wetterprognose abgebe, morgen wird Sonne scheinen,
ja,
dann bedeutet das nicht, dass ich das Wetter bestimmen kann.
Du legst es nur fest an Grund von diesen Zeichen.
Ja, ich finde es so eindrücklich, es ist genauso, wie Heidemarie gesagt hat, das Vorherwissen Gottes, der weiß von vornherein, wer diese Entscheidung treffen wird und wer nicht, aber trotzdem hat der Mensch die freie Entscheidung.
Genau. Der Mensch hat total freien Willen, das wäre eine Vergewaltigung. Gott sieht alles auf einmal. Wir sehen gestern, heute und morgen. Also wir sind im Raum und Zeit, wir sind begrenzt. Gott sieht also mein Ende schon am Anfang meines Lebens, da bin ich noch gar nicht geboren, sieht er, was so nacheinander kommen wird. Und so wie eine Prognose, Wetterprognose sagt, also Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Das ist also absolut der Wille Gottes. Und Gott wird sorgen, dass der Mensch mehr oder weniger dahin kommt, dass er sich nicht verführen lässt und dass er sich nicht verdirbt oder verloren geht. Aber er wird wenigstens, ja, irgendwie noch einen Weg finden, um selbst, dass der Letzte noch irgendwie so in die Hintertür reinkommt und wenigstens Torhüter im Hause Gottes ist oder Straßenfeger. Aber das, wie gesagt, Gott weiß alles und deshalb legt er fest, sagt er so und so. Das ist Prognose. Ja, aber wir haben total freien Willen. Ich muss mich entscheiden, ich muss mich bekehren, ich muss mich taufen lassen. Das ist also, das ist, was ich muss. Aber er weiß das, ob ich das machen werde. Okay, nochmals da hinten.
Ja, ich hatte immer ein großes Problem. Warum hat der Herr, unser dreieiniger Gott, den Satan nach seinen Sündenfall nicht gleich weggedonnert in die Verdammnis und hat...
Warum
und erst, und ja, eben, warum? Und hat uns dann danach geschaffen. Jetzt habe ich die Antwort. Ja. Die freie Entscheidung.
Das
ist es ja. Lass mich doch mal ausreden. Die freie Entscheidung. Wir sollten uns entscheiden.
Ich sage dir, warum das so ist. Weißt du, Gott wollte auch, dass die Engel sich freiwillig ihm entscheiden. Kein Engel muss ihm dienen. Und deshalb hat er auch, so wie wir Menschen eine Entscheidung treffen mussten, für oder gegen, so musste sich auf die Engel und Luzifer denken, von wegen soll ich ihm dienen. Also ich will selbstständig sein, also praktisch autonom und emanzipiert. So, und genau das ist, was der, also Gott hat freien Willen gegeben und ein Drittel der Engel ist mitmarschiert. Und nachdem die Engel gefallen sind und Luzifer gefallen ist, hat Gott dann gesagt, jetzt muss dieser Platz im Himmel gefüllt werden, jetzt schaffe ich Menschen. Und die sollen wieder den, wir nehmen als Erlöser nachher, wenn wir Christus begriffen und angenommen haben, wir nehmen den Platz ein, den der Luzifer einmal gehabt hat. Wir werden mit Christus auf dem Thron sitzen, mit Christus regieren. Okay, die nächste Frage noch irgendwo. Ja, zwei Fragen da hinten.
Ich hätte gerne diese Frage, die du hier geschrieben hast, wie nennt er in Hebräer 1,8 den Sohn? Und wenn ich hier jetzt Hebräer 1,8 vorlese, kann ich für mich jetzt nicht ganz deutlich, also ich lese das mal vor, was hier Lutherbibel schreibt, aber von dem Sohn, Gott, dein Stuhl währt von Ewigkeit zu Ewigkeit, das Zepter deines Reiches ist richtiges Zepter. Das ist für mich jetzt nicht so eine eindeutige Antwort, was ich
Hebräer 1, Vers 8.
Ja.
Hebräer, ja, da steht nur, dein Thron steht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Vater ist ewig, der Sohn ist ewig und der Heilige Geist ist ewig. Und alle diese drei sind von Ewigkeit her. Wir sagen Sohn, ist ein dummes Wort. Sowas gibt's nicht. Der Herr, also, oder Heiliger Geist ist okay, wir verstehen. Den Vater verstehen wir auch. Der Vater ist etwas älter wahrscheinlich als der Sohn. Aber das ist nicht wahr, dass der Vater den Sohn geschaffen hätte oder wie auch immer ist. Wir lesen es und wir versuchen unser menschliches Denken das zu übertragen. Aber Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er war schon immer. Jesus war schon von Ewigkeit her. Der Vater war von Ewigkeit her. Und der Heilige Geist war von Ewigkeit her. Die sind also schon von Ewigkeit her als Fundamente der Ewigkeit. Die sind schon da. Nur was für uns hier erscheint Gott in verschiedenen Formen. Und deshalb nochmal so diese Frage von der Dreieinigkeit. Schon im Garten Eden, bevor der Mensch geschaffen wurde, ist die Rede von Dreieinigkeit. Und da heißt es bei manchen Übersetzungen, und die Götter sprachen. Und die Götter sprachen, lasst uns Menschen machen. Eigentlich heißt es Elohim. Elohim heißt Gott in Mehrzahl. Also Elohim, und das ist die erste große Offenbarung, die die Menschen von Gott hatten, Gott in Mehrzahl. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber das Vater, Sohn und Heiliger Geist ist okay, das können wir verstehen. Aber Vater und Sohn, das ist nicht eine Familie. Der ist selbstständig. Wir müssen so ein Dreieck verstehen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Vater ist nicht Sohn und der Sohn ist nicht der Vater. Und der Heilige Geist ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Deshalb sagt Jesus, ich werde einen anderen Tröster bitten, der sogar besser ist wie ich und den soll der Vater schicken. Und Jesus wäre nie auferstanden, wenn es nicht die Dreieinigkeit gäbe. Und da heißt es, der Herr hat ihn auferweckt. Also Jesus ist auferweckt worden. Und der Geist, der Jesus lebendig machte, wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Also wir sehen, die Dreieinigkeit ist am Werk bei der Auferstehung aktiv gewesen. Also die Dreieinigkeit. Da war noch da hinten und die Schwester und dann kommst du nochmal.
Ja, mir ist einfach bei der Taufe aufgefallen, dass eigentlich Taufe, also wenn man, ich habe gehört, dass im Griechischen Taufe oder Taufen bedeutet eingetauft.
Eingetaucht sein. Ins Wasser rein.
Ja, und Wasser als Symbol also des Wortes Gottes. Also Taufe ist eigentlich so ein ewiges Symbol für eine Person, die sich immer wieder im Wasser eintaucht im Wasser in Gott Wort.
Und du musst Wort untergehen. Gottes. Du musst untergehen.
Ja, genau. Ja. Also das ist eine Person, die, also Symbol, also für Person, die sich immer wieder in dem Wort Gottes quasi.
Also eintaucht. Taufe im Wasserbad des Wortes. Wasserbad des genau. Wortes. Das ist also, was du meinst und, wahrscheinlich. Ja, dass, also dass man sich tagtäglich ins Wort Gottes ja, genau, eintaucht, untertaucht und dich nicht genau. mehr sieht. Die Taufe genau. ist auch noch ein Begrabenwerden und ein Auferstehen in Christus. Man spielt nochmals die ganze Rolle der Erlösung durch. Ich sterbe mit Christus und ich stehe mit Christus wieder auf.
Und ich bade immer jeden Tag. Im
Bitte?
Gott. Und das Baden, Eintauchen, jedes,
ja, ja.
jeden
Nase Tag. Nase zu halten und rein ins Wasser. Das ist also... Und ist im Wort Gottes, Mund halten und Gott reden lassen. Das wäre so, im Wasserbad des Wortes. Und das brauchen wir täglich, das reicht nicht einmal. Aber das Taufen genügt, wenn du dich einmal getauft hast. Jetzt war da hinten die Frage. Ja, warte es mal, sonst höre ich dich nicht.
Das ist ja auch der erste Satz in der Bibel. Bereshit bara Elohim hashamayim v'haaretz.
Ja, und die Götter sprachen.
Ja, und zwar hier, El ist Hebräisch und heißt Gott. Und Elohim ist der Majestät des Plurales, die Gottheit, der Vater, der Sohn und ja. der Heilige Geist.
Das ist dort, also das ist schon ganz am Anfang der Bibel ist die Dreieinigkeit. Und der Geist Gottes schwebte auf der Urflut. Das heißt also, du siehst also, die waren alle da. Die waren alle da. Also nur Dumme können glauben, dass Gott nicht aus drei Personen besteht. Und dann streiten sich und versuchen dann andere schlecht zu machen. Besonders Jehovas Zeugen. Und natürlich Leute, wie unser Bruder hier gesagt hat. Okay, noch eine Frage da hinten.
Also was Heidi sagte, das habe ich ja noch nie gehört, wo die Seele vorher gewesen sein soll. Und im Wort Gottes steht ja in Mose 2,7, und Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloß und er blies ihm ein, den lebendigen Odem in seine Nase. Und also war der Mensch eine lebendige Seele. Also
das ja gut, ist einfach ja, die Frage ist, seit wann oder wann ist der Mensch eine lebendige Seele? Wann bist du eine lebendige Seele geworden? Diese Frage war hier im Raum. Die stand, wann wird der Mensch eine Seele? Bei der Schöpfung, der Mensch, Gott hat, deshalb kommen Leute, die an Evolution glauben, die haben vollkommen recht, der Mensch stammt vom Affen ab. Aber Gott hat den Affen genommen und den Affen sein Odem eingeblasen und dann wurde er eine lebendige Seele. Ohne den Heiligen Geist, ohne den Odem Gottes sind wir wie die Viecher. Nicht besser wie die Tiere und so weiter. Wir sind nicht besser ohne den Geist Gottes. Und erst wo der Geist Gottes in unser Leben hineinkommt, sind wir eine lebendige Seele. Das ist ein großer Unterschied. Deshalb auch ohne Geistestaufe, Geisteserfüllung sind wir Christen oder religiöse Menschen. Aber wenn der Geist Gottes kommt, sind wir lebendige Seelen. Also der Mensch wird durch den Odem Gottes die lebendige Seele. Das ist der erste Mensch. Der Mensch wurde eine lebendige Seele, hat die Voraussetzung gehabt, Gott zu werden, sich als Gott zu entwickeln oder bis aufzusteigen. Die Frage ist, wann ist Jesus geworden? Es gibt, das ist das gleiche Problem. Ist er bei der Zeugung? War er schon immer? Ist er mit 12 Jahren in einem Tempel? Auch möglich. Oder ist er bei der Taufe gewesen, wo dann die Stimme vom Himmel, das ist mein lieber Sohn, den habe ich heute gezeugt. Oder, dann ist noch die dritte Frage, erst nach der Auferstehung. Wann ist Jesus Gottes Sohn geworden? Verstehst du? Erst nachdem er alles vollendet hat, ist es große Frage. Er war schon immer Sohn Gottes, von Ewigkeit her. So, wann sind wir eine Seele? Die Frage ist, wo sind die Seelen? Sind sie im Himmel aufbewahrt? Wie kommen alle von Gott? Ich denke, Gott hat so ein Buch des Lebens und da stehen die Namen des Lebens. Alle, die geboren werden sollen, die stehen im Buch des Lebens. Deshalb sagt uns die Bibel, freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens sind. Also eigentlich steht dein Name schon immer im Buch des Lebens, auch wo du noch nicht bekehrt bist. Aber du weißt es bloß nicht. Und erst, wo du anerkennst Jesus und auf Gott zugehst, steht dein Name im Buch des Lebens. Dann weißt du es. Gott weiß es schon immer, aber du weißt es erst mit deiner Bekehrung und deiner Hinwendung zu Jesus. Und das ist, wo der Mensch eine lebendige Seele wird. Also der Mensch wird erst durch den Glauben an Gott ein lebendiges Wesen. Vorher ist er nicht besser wie ein Ferkel oder ein Rindvieh oder eine Affe oder sonst was. Diese Menschen ohne Gott, die haben keine diese Seele, sie können Gott nicht loben. Die sind von Gott bestimmt fürs ewige Leben. Sie sind erwählt vor Grundlegung der Welt, aber die haben es noch nicht begriffen, dieses Aha, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Jetzt noch eine Frage.
Ja.
Du musst so halten, gerade halten das Mikrofon, so, zu dir. So.
Ich weiß schon, ja. Jetzt. Heidi, du hast vorhin die Frage gestellt, Jesus lehrte mit Geist und Feuer.
Er taufte
mit Geist und Feuer. Das ist Vollmacht, würde ich sagen. Mhm. Das ist die Vollmacht Jesu, die er hatte.
Also Geistestaufe verstehen wir, dass der Heilige Geist Wohnung von uns nimmt. Aber was ist Feuer? Das ist Dynamit, das ist Sprengstoff. Das ist
Vollmacht.
Vollmacht, also ja, ich sag, aber wann kriegst du Vollmacht? Wann hast du Vollmacht? Wenn du dich bewährt hast, wenn du durchs Feuer gegangen bist. Also Feuertaufe ist eigentlich, dass du durch den Ofen gegangen bist, bist geschmolzen, bist ein neues Element geworden. Feuertaufe, okay? Was haben wir noch? Ja?
Ja, ich wollte bloß noch mal sagen, Leben.
Das ist was denn?
Ich höre nicht. Der Hauptsatz der Biologie. Leben ist schon immer da gewesen, und wie die das ausdrücken. Wir Menschen wissen gar nicht, was Leben ist. Wir können Leben vermehren. Wir können Leben verfälschen, manipulieren. Wir Menschen können auch Leben vernichten, aber uns Menschen ist es nicht gestattet, Leben zu schaffen. Das kommt nur von Gott. Und das hat die Biologie nur heute.
Ja, aber die Bibel sagt auch nicht nach dem Geblüt von Mann und so weiter, von Zeugung von Mann, sondern gezeugt vom Heiligen Geist. Also Bekehrung, Erlösung und so weiter sind die Ergebnisse dann, was Werk Gottes ist. Das andere ist das Ergebnis von Mensch, also Zeugung von Mann und Frau, also da entsteht das neue Leben, aber das ewige Leben ist ein Werk Gottes, wo das in unser Leben hineinkommt, in unser Leben hineingepflanzt wird. Und da wird der Mensch eine lebendige Seele. Aber Adam ist geworden schon vorher, denn es war kein Sündenfall da. Es war nichts. Nochmal zu der Trinität, dass das aus drei ist. Gott hat sich im Menschen sogar versteckt. Seele, Geist und Leib. Da haben wir auch schon die Trinität. Also du kannst überall hingucken, wo du willst. Wir haben überall die Trinität. Sonne, Mond und Sterne. Schon allein im Kosmos haben wir die Trinität. Okay. Ja, guck mit, pass auf Sie. Nee, hier, die Heide wollte noch ganz kurz. Was war's? Nee, ich habe eingeschaltet.
Ja, ich möchte euch als Schluss heute noch eine schöne kleine Geschichte erzählen. Es ist ein Lied aus dem Schweizerdeutschen. Das habe ich von meiner Mutti gelernt. Und es hat eine ganz gute Vorstellung, kann man davon bekommen, von der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Und in Schweizerdeutsch heißt es, ein Bauernbübeli ist auf dem Weg nach Hus. Und da heißt es immer, oh nein, das ist nicht ihn, das ist dem himmlischen Vater sehen. Und meine Mutti hat es uns als Kinder immer gelehrt. Ich habe es damals nicht richtig verstanden, was sie damit meint. Aber es war ihr so wichtig, dass wir das lernen. Und die Geschichte von diesem Bauernbübeli will ich euch mal erzählen.
Halt gerade zu.
Ja. Und zwar, da war so ein Garten. Der war wunderschön, gefüllt mit Rosenknospen, lauter schöne Blümchen. Und dann kamen diese Hummeln daher und haben gesagt, mach mir auf, ich will da rein. Und die Hummeln, und die haben dann gesagt, die Blümchen, oh nee, das ist nicht den, das, wir warten auf den himmlischen Vater. Da kommt bald der Prinz in seinen Garten und der sucht dann die Blümchen raus, die er möchte. Und wir warten auf den himmlischen Vater. Wir machen nicht auf. Also so ist jetzt in Schweizerdeutsch mir gedacht. Ich kann es so nicht so gut. Und dann kam noch ein anderer Käfer. Der wollte auch da rein. Hat er dran gerüttelt und geschüttelt und angefressen. Und hat gesagt, mach jetzt endlich auf. Es ist jetzt Zeit. Ich rieche schon, wie gut es da riecht bei dir. Mach mal da auf jetzt. Und die haben dann wieder geantwortet, oh nein, das ist nicht die, das ist im himmlischen Vater sehen. Da kommst du nicht rein. Und so ging es weiter, diese Tiere wurden sehr böse, weil diese Blümchen sich nicht geöffnet haben. Und dann kam der himmlische Vater in seinen Garten rein und er hat geschnuppert und es hat so wunderbar gerochen. Und er hat dann einzelne rausgesucht, die möchte er haben. Und hat dann die rausgesucht und zu sich genommen und die waren so glücklich, jetzt gehören sie dem himmlischen Vater. Es ist ihre Bestimmung in ihrem Leben erfüllt. Und dann brauchten sie nicht mehr zu singen, oh nein, das ist nicht den, das ist im himmlischen Vater sehen. Und das hat mich als Kind sehr beschäftigt, wie man das so an Kindern erklärt, dass ein Herz sich nur öffnen soll, wenn es dem himmlischen Vater gehört. wenn es sein Kind ist. Und für mich ist es so ein gutes Bild auf die Reinheit und auf die Heiligkeit Gottes, für die wir zur Verfügung stehen möchten, dass wir unser Leben öffnen für ihn und nicht für jede Hummel und für jede, wie du sagst, jede was weiß ich, was da daherkommt, sondern nur zum himmlischen Vater, weil wir ihm gehören, weil wir sein sind. Und deswegen singen dann die Schweizer Kinder von dem Burenbübli und nei, das ist nicht den, das ist mit dem himmlischen Vater sein. Und es, manchmal denkt man so in seinem Lebenslauf, Herr, ich möchte auch nicht meinen Willen durchsetzen, nicht was ich will und nicht was andere wollen, sondern was du willst. Das möchte ich mit meinem Leben anfangen. Das möchte ich mit meinem Leben machen. Und das ist so ein kleines Schweizer Liedchen, das wollte ich euch gerne mal sagen, weil wir viel öfters manchmal sagen sollten, und nein, oh nein, das ist nicht den, das ist dem himmlischen Vater sehen.
Dankeschön. So, von Jesus, vielleicht noch zum Schluss, von Jesus wissen wir nicht viel. Du bist erschreckt, erschreckst dich, wenn ich das sage. Von Jesus wissen wir nicht viel, wie war er so und so. Wir wissen nur zwei Eigenschaften Jesu. Er war demütig und von Herzen, also er war sanftmütig und von Herzen demütig. Das sind die zwei Charaktereigenschaften, die Jesus hatte. Also, wenn du Jesus kennenlernen möchtest, also die und die und die, dann er war sanftmütig und von Herzen demütig, von Herzen, also mit dem Herzen demütig. Nicht äußerlich, äußerlich war er robust und hart und brutal, da hat er die Leute aus dem Tempel rausgefeuert. Aber er war von Herzen vor Gott demütig. Also Jesus kennenlernen, keine Frage mehr, kein Kommentar mehr. Oder ist irgendwas noch? Wir danken Gott, dass wir Jesus haben. Bist du froh, dass Jesus gekommen ist? Der, der von keiner Sünde wusste, ist mir und dir zur Sünde gemacht worden. Jesus wurde unser Stellvertreter. Und vielleicht schließe ich, weil meine Frau von den Schweizer erzählt hat, ich erzähle von einem Schwaben. Da, ihr kennt Maximilian Kolbe, seine Geschichte. Da, ist es, da gibt es in einem Lager, da ist etwas passiert und da wird jeder Zehnte erschossen. In diesem NS-Lager, oder Gefangenenlager, Konzentrationslager, jeder Zehnte wird erschossen und dann werden sie abgezählt, müssen Appelle, müssen sich hinstellen und da wird abgezählt und Nummer 10 muss vortreten, wird liquidiert. Und dann passiert etwas, dass diese Abzählung stattfindet und dann springt Maximilian Kolbe und sagt, Nummer 10, zähl weiter. Und dann sagte, nein, du, ich bin Nummer 10. Nein, sagte, weißt du, ich bin katholischer Priester, ich habe keine Familie, wenn du nach Hause kommst, grüß deine Lieben. Und so ist Jesus für uns der eine, der alles verlassen hat und der ist für uns Nummer 10 geworden, mein Stellvertreter, so damit ich lebe. Und dieser Bauer hat nachher an den Papst geschrieben, und zwar dieser Maximilian sollte heilig gesprochen werden, denn ich lebe nur deswegen, weil er für mich Nummer 10 geworden ist. Du lebst nur im Himmel, also für das ewige Leben, nur aufgrund dessen, weil Jesus für dich in den Riss getreten ist. Er hat sich für dich hergegeben. Eigentlich müsstest du sterben, eigentlich müsstest du leiden, eigentlich müsstest du das alles durchmachen, was Jesus durchgemacht hat am Kreuz, aber ist Nummer 10 geworden. Geh nach Hause und erzähl deinen Lieben, du hast einen Stellvertreter. Gott segne dich. Ja, wir lassen noch